Zu einer neuen Sendung auf EFLA Platt begrüße ich ganz herzlich Siegfried Krings und Frau Dröm, was jedes Neues. Seit Kriegsende 1945 haben sich der Film mit dem Thema Krieg und unser Jägen befasst. Und auch richtig und vor Jahren erzählt haben besonders junge Historiker sich mit Themen aus den geladen, die zum Teil als Tabu johlten. Ich habe zum Beispiel dort als die Drehband über Säuberung von Dr. Carlo Lejeune. Heute habe ich einen Studiogast, den auch so ein Tabu brechen will, wenn Seeburg von Deserteuren in Alpen Malmedy rausgeht. Ich begrüße Herrn Robert aus Bötschebisch-Berg, oder Berg, Bötschebisch besser gesagt. Guten Tag, Robert.
Ja, guten Tag, Siegfried.
Ja, Robert, die klassische Frage zu dich natürlich. Was hat dich dazu gefurcht, darüber, über das heikle Thema zu schreiben? War das nur persönlich drin oder hat das Thema sich so irgendwie gereizt?
Ja, ich habe immer Interesse an Kriegsgeschichte gehabt. Und das wird wahrscheinlich daher kommen, weil mein Vater als Zwangssoldat Russland an Front gewesen ist. Und noch anderthalb Jahre da in Gefangenschaft gewesen in Tambov bei Moskau. Da habe ich natürlich in die 50er Jahre sehr viel von Krieg gekalt, was auch da ganz normal war. Aber dann hat auch das Schicksal der Ostkantone, der Krise, über allem mich auch interessiert. Und meine Recherche sollten aber ganz besonders der Stand von 139 Deserteuren aus Oberallmendorf klären. Dabei war auch mein Onkel und ich wollte das unbedingt wissen, wie und was da genau gelaufen war. Aber ganz speziell habe ich das auch gemacht, ähnlich für Vorurteile auszuräumen, weil die jungen Männer, die wir heute darstellen als Selbstmordattentäter, aber dem war ja nicht so. Man muss das ganz sehen in den Kontext mit dem damals gesellschaftspolitischen Leben. Und ich beschrieb dann auch die Hintergründe in Ostkantonen, in dem damaligen Neubelgien, zwischen 1920 und 1940. Es war auf jeden Fall ein unselig Zeit für uns.
Nun sind natürlich 8 Kapitel an dem Buch, was dann rausgeht. Robert, wir sind ja 42. Wir selber haben ja vom Krieg eigentlich den höchsten Mord kriegen. Wir waren noch gekannt. Wie ist das Buch dann abgedeelt in den 8 Kapiteln? Was ist da zum Beispiel die Deserteuren oder Fahnenflüchtigen? Was versteht man eigentlich darüber noch? Kannst du das ein bisschen auseinanderlegen?
Ja, Deserteur, das könnte ähnlich vom Französischen desertieren. Das heißt, als Gamis fahnenflüchtig sein und sich den militärischen Verpflichtungen entziehen. Es gibt natürlich mehr Arten von Desertion, zum Beispiel das Verbergen bei Zivilbevölkerung, von nicht nur im Krieg oder nicht nur im Kommission zu müssen, die Selbstverletzung oder Selbstverstümmelung jedoch, war nicht hören zu müssen und das Überlaufen zum militärischen Gegner. Und das ist ja das, was uns hier interessiert.
Also muss man das schon ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die der belgischen Milizpflicht dienten und denen, die der deutschen Wehrmacht dann abgeholt oder dahin rüber sie gingen und anderen, die sich verstoppt haben?
Ah jo, ja, selbstverständlich. Die sich verstoppt hatten, die entgingen dann damit der Verpflichtung, sich der Wehrmacht zu stellen, weil man ja die welche jungen Leute auf den damals Ehe trägt an die Wehrmacht und ja, dann waren anderen, die auch bei der Belgischen Kamis waren, die dann rüberliefen. Mhm.
Ja, als jeder war bestimmt an dem, beziehungsweise an dem Kapitel oder an dem ganzen Buch jede wichtige Eckdaten, die also für uns Ostbelger von Bedeutung sind. Kannst du da auch da nennen?
Ja, da jede zuerst, das ist in den Friedensvertrag von Versailles 1919. Und von Januar bis Juli 1920 waren Volksbefragungen, also die Leute konnten sich ändern, in Ostjeend, wenn sie nicht mit dem Staatenwechsel einverstanden waren. Das heißt, wenn sie nicht Belgier werden wollten. 1924, das ist auch ein wichtiges Datum, da gingen die ersten Ostbelgier zur belgischen Armee. Und 1928-29 kommen zur Gründung der Christlichen Volkspartei mit dem Wahlslogan »Blieb der Heimat treu«. Und die kriegen da 52,1% von der Stimme. Hm. 1935 wurde dann da die berüchtigte Heimattreue Front gegründet.
Hm. Auch bestimmt ein ganz heikel Frage. Was hat die ostbelgische Bevölkerung beeinflusst und erzickt?
Ja, da habe ich drin recherchiert. und versucht das zu erklären, was doch sehr schwierig ist. Aber da sind wirklich drei besondere Ereignisse. Und da ist zuallererst die berüchtigte Volksbefragung von 1920. Die ist erneut als belgische Farce dargestellt, weil die Leute, die sich da in die Listen ändern mussten, weil sie nicht einverstanden waren, belgisch zu sein, die wurden dermaßen schikaniert und mussten praktisch einen ganzen Tag unterwegs sein, weil sie normal doch oder nur öppen fahren mussten. Die Listen laufen also nicht in die Gemeinde, die laufen nur in den Kommissariaten und in öppen. Und da entstand ein gewisser Hass gegen Belgien. Ein zweiter Punkt ist, dass 1923 in Deutschland die größte Geldkrise aller Zeiten herrscht. Einfach ein Beispiel zu Jan, damals kostet zum Beispiel ein Brot 500 Millionen Mark. Du dachte, will Leute aus Belgien, hier Belgien, hier ist es wohl besser, wir wollen etwas nicht mehr rüberjagen. Und da können den dritten Punkt auch, was hier Leute beeinflusst hat, nachdem der Hitler 1933 Reichskanzler wurde, jung die Wirtschaftskrise in Deutschland vom Tisch. Da war ein Aufschwung da, wird nie da gewesen, das, und durch Aufrüstung natürlich. Und die erste Autobahn für gebucht, der Westwall gebucht, es war viel Werk. Und in Belgien herrscht doch keine große Not.
Also die Integration, die war sehr schwierig für uns Bevölkerung.
Ja, das war natürlich sehr schwer, sehr neu Belgien zu orientieren, wo die lügt, weil Belgien war wirklich überfordert. Besonders was Sprache anbelangt, die Deutschsprache, aber auch was die Jutstrukturen anbelangt, die bis dahin herrschten, Landwirtschaft, Berufsleben, Vereinsleben, alles muss ja neu geordnet werden. Und so riecht ja viel kalt, in 10 Provinzen zu schaffen, mit einem eigenen Verwaltungsbetrieb, aber da ist nichts, Russien. Und ich muss sagen, so wie ich das herausgefunden habe, war mehr wirklich ein untertäniges Volk, ohne Selbstbestimmung. Auch die öffentlichen Dienste, wie Unterrichtswesen, oder was weiß ich, Post und Bahn, wurden besatt von Walloner, von Luxemburger oder so, ja, von Flammen. Und da galt man auch damals noch von den gefürchteten Gendarmen, die sollten natürlich jeder Gelegenheit, wach einer eventuellen Germanisierung entgegenzutreten. Und die Leute wurden da wirklich schikaniert.
Ja, da juvet auch noch die staatsfeindliche Organisation, Robert. Wer waren die eigentlich?
Ja, also 1934 juft den belgischen Verkehrsminister ein Rundschreiben in Russ mit staatsfeindlichen Organisationen. Und darunter bewohnen sich zum Beispiel den Heimatbund, die Kreisbauernschaft, Segelflugverein, Eifelverein Malmö, die St. Vit und Treuland, Baal, all Turnvereine, verschiedene Junggesellenvereine, und so weiter.
Also bald allemal.
Ja, bald allemal, ja. Und 1939 kommen zusätzlich ministerielle Anordnungen, dass Beamten und Staatsbediensteten die solchen Organisationen und Vereinen überhaupt nicht einhören durften.
Ja, da kommen wir eigentlich zu dem großen Punkt, das ist die Flucht aus der belgischen Armee. Also sehen wir noch bei der Fahnenflucht oder Desertion.
Also das waren junge Männer, die bei der Armee, belgische Armee dienten und die eigentlich Opfer von der deutschen Propaganda waren, die waren aber auch überzeugt vom Unrecht der Annexion der Ostkantonen an Belgien. Und verschiedene von den jungen Männern, die noch kein Missmut waren, die jurfen in die Truppe Auxiliär der Armee eingesetzt. Das heißt, die hatten überhaupt keine Waffen und die nannten sich da ganz komischerweise Tiere aller Art. Und das war ja jetzt, was jung lügt, ja nicht Jahren hurten, so jetzt, das war ja kein Kamis, die konnte ja nicht stolz über so jetzt hin.
Genau wie das Wort, die Bosch, ne? Das,
genau.
Das haben wir in unserer Zeit ja noch bald gehabt.
Eben, da waren dann auch da drin noch, lügt die bei Wallonischen Einheiten, ja, mussten die, ja, von das Bosch betiteln, das war natürlich sehr herb. Und ja, nun waren die natürlich verärgert über so eine Armee, wo die auch nicht so richtig zum Zuge konnten, wie jung Glück das Jahre gehabt hätte vielleicht. Und ja, da bleiben sie einfach noch im Urlaub, gingen sie nicht mehr nach Kasernen zurück und stellten sich der reichsdeutschen Wehrmacht zur Verfügung.
Das waren doch nicht wenig, ne?
Nee.
Sind doch Zahlen bekannt irgendwie? Wie viel, sagen wir, von der belgischen Armee dann?
Ja, das rüber sie gingen, ein 100, 135, 140 Leute, die da rüber sie gingen, die sich... die also fahnenflüchtig waren.
Und die eigentliche Mission, die da rübersee gingen, ob die andere sieht?
Die dürfen natürlich als Stoßtrupps eingesetzt, weil die Leute ja die Grenze kannten, die kannten die strategischen Punkte, wie Brücken und Eisenbahnbrücken, Talsperren und so weiter. Und die eigentliche Mission, wenn der Leute war, bewürdet die deutsche Armee, Erbruch, Belgien und Holland, sollten die alle Hindernisse und Sperrungen rühmen, die von der belgischen Armee geladen wurden. Und dazu gehörten zum Beispiel die Telefonzentralen wie in Elsenborn-Larach, der CD zerstörte. Oder zum Beispiel Eisenbahnbrücke, die Mutter wird Sprengung bewahrt. Also man muss da nicht falsch denken und denken, die Deserteuren oder die Leute, die Fahnenflüchtigen, die hier als Stoßtrupps kommen, hätten die Brücke sprengen müssen. Nee, das ist also falsch. Die Mutten, also aufpassen, dass die Brücke nicht gesprengt dürfen.
Ach so.
War das den deutschen Durchbruch so flott jagen wie möglich.
Ein anderes Thema, was auch zwar nicht in unserem Deutschsprachgebiet, aber das vor eben immer, das hat ja auch eine ganz bedeutende Rolle, sowohl von belgischer wie von deutscher Sekte gespielt.
Die Forts von Lüttich, die sie ja in 1880 rum sind, die hat angefangen zu bauen. Und der sie ja mir da, das Bachschow, Battis, Lose, Flero und noch anderen. Aber eben einmal, das ist 1932, 1935 gebucht, und das war der stärkste Fort der Welt überhaupt. Und eben einmal, da waren drei Niveaus in der Fort, und eine Oberfläche von 700 mal 900 Meter. Also das waren so groß wie 95 Fußballplätze obendrauf. Und wenn von 4 Kilometer Tunnelsystem war da und dann eine Besatzung von eventuell von etwa 1200 Mann, und ob die Oberfläche da stunden Kanonen und Stahlkuppeln waren die eingefasst und Kasematte mit Maschinengewehren. Also das soll irgendwie der Feind, den von Deutschland rüber, über den Maas oder den Albertkanal Kossel, soll das aufhalten.
Was war denn Hitlers Plan, speziell für die belgische Fort?
Ja, also Hitler, seine Plan war, dass die Wehrmacht, die deutsche Wehrmacht, die Neutralität von Belgien und Holland brechen muss. Was ja eigentlich nicht erlaubt war, aber hier in dem Fall wird sich, war ja scheinbar dann alles erlaubt. Und Hitler muss das durchbrechen, war schnellstens war flott nach Antwerpen an den Hafen zu kommen. Das war das Ziel. Und da waren natürlich schwere Hindernisse durch den Maas und den Albertkanal mit der Brücken allemal. Die durften also nicht gesprengt werden. Die durften nicht gesprengt werden. Da waren die Brücken von Cannes, Weltwesel und Fronhoven. Auch in Maastricht waren drei Brücken, die durften nicht gesprengt werden. Sind von Lourdes geflogen, ihr Deutschen da waren. Und da war eben einmal, soll das Jansding in Schach halten.
Und da ist das Datum vom 10. Mai, wir haben ja früher morgen, dass ich den 10. Mai hat. Und das sind also 70 Jahre her, dass das bedeutungsvoll Datum auch für Ostbelgien eine Rolle gespielt hat. Was war es zu dem Angriff zu sagen, den also die deutsche Wehrmacht Theo Belgien gefucht hat?
Ja, also den Angriff, Hitler hat eine ganz neue Taktik entwickelt damals. Und das waren die Fallschirmjäger, weil das war ja nicht selbstverständlich, Fallschirmjäger. Hattet Norwegen Jan hat zur Führ, wird 39. Und da sind auch deutsche Fallschirmjäger aufgesprungen, das ist aber gescheitert. Und hier waren zusätzlich waren die Segelflugzeuge, DFS 230, als Lastensegler. Die waren mit Waffen und mit Hohlladungen waren die beladen. Und die konnten die Stahlpanzerungen auf der Fort, konnten die durchbohren. Und die Lastensegler, der rufen 10 bis 11 pro Objekt, also pro Brücke auf den Dach, losgeschickt. Und da saßen dann 9 Mann drin, die Lastensegler, mit der ganzen Bewaffnung. Und die Lastensegler, die flogen auf von Köln-Ostheim und Köln-Butzweiler über Oche Wetschau in Richtung Maastricht. Und ja, da kommen die, den 10. Mai, morgens nach 4 Uhr, kommen die da rauf. Und also da hatten die Belgier ja überhaupt ja nicht mit gerechnet.
Ja, man kann ja ja nicht verstehen, dass du sagst, ich, das war eben der stärkste Force von der ganzen Welt, damals bekannt. Und trotzdem, also innerhalb von etlichen Stunden, also ja, von der deutschen Wehrmacht angeholt. Ja. Wie hast du das zu verstehen?
Ja, genau, Siegfried, die haben also auf eben einmal, das war ein von der Stoßtruppen, die haben mit 70, 80 Mann und mit 9 Segler, Lastensegler, einen ist erst hängen geblieben, den anderen ist überdüren noch gelandet. Und mit 70, 80 Mann haben die Artilleriekuppeln und die Kasematten völlig lahmgeladen. Und den 11. Mai um 4:12 hat den Major Jotran, den da saß, mit 1000 Mann unter dem Boden, hat kapituliert. Also das war einer der spektakulärsten Angriffe vom Zweiten Weltkrieg.
Aber auch persönlich, das heißt, den Onkel, der war dann auch Motodron und aus der Tug geblieben.
Ja, ja. Also mein Onkel, den ist einfach kann, ist denn als Fallschirm mir hier rauf gesprungen. Nicht in die Lastensegler. Die Lastensegler, das waren die Erste. Und da kommen 40 Minuten nach Nord, kommen Fallschirmjäger, mussten die aufspringen. Und dann erst in der Juppe mit 25 Fallschirmjäger ob Cannes, bei der Brücke von Cannes, aufgesprungen. Und erst da auch direkt durch einen Herzschuss gefallen. Und postum krieg ich noch das Eiserne Kreuz, erster und zweiter Klasse. Aber sagen wir mal so, das Lied für die Familie war da.
War wie Ruhe. Ja, immer zur verfehlten Integrationspolitik, hier haben wir noch ein bisschen Musik. Ja, Robert, so verfällt doch Politik oder Integrationspolitik.
Also, wie hat gesagt, Belgien war mit uns damals überfordert und nicht entlang unserer Kultur und Sprache Rechnung zu tragen. Ich habe da was gestellt in die geschichtlichen Ablauf da, dass wirklich die Regierung kolonisierende Wege oder so ja laissez-faire auch gemacht hat. Für Beruf und Ausbildung bestand wirklich ja keine Struktur und viele Berufszweige, die hängen noch an die reichsdeutschen Verbände. Und man muss da wirklich schallen von einer totalen Bevormundung. Und es war wirklich wenig Platz für Selbstbestimmung.
Aber ganz dramatisch steht es in einem von den letzten Kapiteln, das heißt von den Sondergerichten von Öpenmalm. Und das ist auch sehr heikel alles.
Ja, also für die ganzen Kriegsverbrechen, da wie das dann Herr Nord genannt wird, waren in Öpenmalmdach, jeweils in Öpenmalmdach, zwei Sondergerichte eingerichtet. Vom Februar 46 bis Juli 47 tagten die Gerichte und da lief eine Verhaftungswelle, wo über 16.500 Fälle bei dem Militärauditorat würgebracht wurden. Und es kam auch zur Massenstreichung aus der Wählerliste. Und dabei muss man sagen, dass der damalige Senator Baltus alles dreisat hat, um der hysterischen Strafverfolgung ein Kitchen den Weg zu versperren.
Und trotzdem juffen für die meisten juff Todesstrafe ausgespart.
Ja, also die Deserteure, da juffet ja nichts anderes als wie die Todesstrafe. Und die Angeklagten, die sollen durch Erschüsse, sollen die hingerichtet werden, und zwar in Kasernen von Malmdach. Aber im Nachhinein hat die Todesstrafe sich doch, hat das sich verzögert und erst durch lebenslänglich ersatt werden. Ja, und da kommt endlich zu einer Rehabilitierung, kann man sagen. Und ich habe mit der ehemaligen Richterin Maria Schellscheid von Öpen, die lebt noch, die ist über 90 Jahre alt, die ist da Richterin gewesen und auch Anwältin gewesen für die Deserteure. Sie sagt mir, also Belgien wollte den Märtyrertod in den Kantonen umgehen. Und so sind die Schwurstrafen, Herr Norder, raufgesetzt, und zwar ganz speziell durch das Lejeune-Gesetz, wo noch die meisten Deserteuren noch ein Drittel von der Strophe lebenslänglich aufsitzen mussten, und das waren 7 Jahre. Aber verschiedene Deserteure sind noch nie nach Belgien zurückgekommen und sind mit ihrer Familie in Deutschland geblieben.
Ja, an dem Buch gibt natürlich auch eine Schlussbetrachtung von dir persönlich. Was beinhaltet, ganz kurz bitte?
Ja, zum Schluss würde ich sagen, das mehr aus Gemeinschaft der Willen, also in Ostbelgien, aus den Kantonen, das mehr sehr schönen Weg gegangen sind zur Selbstbestimmung. Natürlich hat es 30 Jahre gedauert, bis wir den Rat der deutschen Kulturgemeinschaft errichten konnten. Und ich würde sagen, wenn die jungen Männer von damals, wenn die zurückkommen heute, wären die sicher der Meinung, dass das Schwert und die gewaltsamen Machtmittel die schlechtesten Begleiter sind für Volksminderheiten. Wenn die sehen, wie mehr autonom sie sind heutzutage, würden sie bestimmt ihren Einsatz von damals überdenken.
Ja, Robert, das sind sehr wichtige Worte, die du da gesagt hast. Nie wieder Krieg ist also ein Satz, der ja gerade für uns hier eine große Bedeutung gehabt hat. Und unser Zickt höckt, geriet der Satz irgendwie zur Farce, weil, ja, wenn man ja die Tagesnachrichten hört und sieht, das ist überall Krieg, es wird überall Krieg entfacht. Robert, verbindest du mit dem Buch irgendwie eine kleine Botschaft, auch an die Jugend? Meinst du, dass die Jugend irgendwie noch besser aufgeklärt mit jenen, was damals geschehen ist und du mit dem Buch dann auch helfen kannst?
Ja, also ich würde sagen, dass die Jugend sich nicht einfach hinreißen soll lassen, wie die jungen Leute damals von der deutschen Propaganda. Und heute lauern auch überall Gefahren, die auf die Jugendlichen ankommen. Da kann man den Rechtsradikalismus kann man da nennen, da kann man Drogen nennen. Also kann man so vieles nennen, wo die Jugendlichen sollten da Vorsicht walten lassen und sich nicht einfach allem hingehen, was im ersten Moment was schön können sehen und was aber auch ganz tragische Folgen haben kann.
Ja, ehe wir zur Rätselfrage kommen, muss man natürlich noch fragen, wann wird das Buch veröffentlicht? Ist noch nicht raus, aber es wird wann veröffentlicht?
Ja, das Buch soll im Juni im Grenzecho Verlag veröffentlicht werden.
Und ungefähr der Preis, was das kosten wird?
Ja, der Preis, das wird ein Buch von etwa 240 Seiten. Da sind sehr viele Skizzen drin und auch Bilder drin. Und das wird so 25 Euro kosten können.
Gut, Robert. Und noch zur Rätselfrau. Wie huscht den ostbelgischen Politiker, habe ich dir genannt, den direkt nach dem Krieg sich um Senat für mein Verständnis für Ostbevölkerung umgesagt hat? Die Antwort schrieb auf den Kart, schickt die BRF2 mit dem Vermerk Mundartsendung mit Sigrid Krings. Den Einsendeschluss aus dem 21. Mai. Und als gewonnen hat Robert Miller gerade gesagt, ihr hättet ein Exemplar von dem Buch von Deserteuren in Eupen, Malmedy. Zu meiner früheren Sendung mit der 100-jährigen Frau Ritten war die Antwort Hönninge wie zum Fickt. Das muss auf der Karte stehen, weil dahin war sie nämlich evakuiert gewesen. Und der Jutsching aus der Metzgerieritte gewöhnt Kohn Franz aus Elsebon. Herzlichen Glückwunsch. Robert, dir vielmals merci und ich hoffe, dass das Buch für jetzt mich klar hat zu dem Tabuthema von Deserteuren in Eupen und Malmö die Sorge wird. Ich danke noch dem Techniker Rainer Michels und euch alle mal noch schon gesundig am Wonnemonat Mai. Tschüss, setz dich, Fritz Krings. We'll be right back.
nur zum Verlieren gut. Stell's dir vor,